Sei willkommen beim Körpergefühl-Podcast von Sarahs Tanzstudio. Hier helfe ich dir, dein Kind bindungs- und bedürfnisorientiert zu begleiten und dein eigenes inneres Kind zu sehen, deine emotionalen Verwundungen zu betrachten, da sein zu lassen und zu verstehen, was das alles mit deinem heutigen Körpergefühl und Selbstwertgefühl zu tun hat. Die heutige Folge heißt Dich gesehen fühlen, dein Bild von dir selbst. Und wir werden heute lernen, wie wichtig das ist, dass alle Seiten in uns gesehen werden mit all ihren Empfindungen und wie wichtig das vor allen Dingen für unsere Kinder ist. Und was wichtig für dein Kind im Heute ist, war wichtig für dich als Kind und ist immer noch wichtig für dein inneres Kind. Und warum das einen Zusammenhang mit dem Körpergefühl hat, das darf natürlich auch nicht fehlen. Ich hatte vor 2 Tagen meinen ersten Elternabend, wo ich über bindungs- und bedürfnisorientiertes Begleiten von Kindern sprechen durfte. Und das hat mich wirklich sehr erfüllt. Und deshalb wird es in diesem Podcast immer mehr darum gehen, wie du einerseits dich um dein Kind kümmern kannst, um es bedürfnisorientiert zu begleiten und auch dein inneres Kind zu sehen. Denn alles, was uns im Moment Schwierigkeiten bereitet mit unserem eigenen Kind, das spiegelt auch dein inneres Kind wider. Ja, und da atmen und spüren wir natürlich immer tief hin bei mir. Ja, und eine Sache vom Elternabend, die ich sehr anschaulich dargestellt habe, möchte ich heute mit euch teilen. Und das ist das Prinzip der Blackbox. In der Pädagogik gibt es eine Strömung, die schon etwas länger her ist und bis ins Heute gebraucht wird. Und das ist der Behaviorismus. Und da gehen wir vom Verhalten aus. Und auch, wie können wir gewünschtes Verhalten erreichen? Und die Blackbox ist so ein wissenschaftlicher Begriff, wenn wir nicht wissen, wie es funktioniert hat. Also wir haben verschiedene Methoden ausprobiert, und am Ende hat es geklappt, aber warum genau, das ist eben in dieser Blackbox. Und ich habe dann erläutert, wie das in Bezug auf Erziehung funktioniert mit dieser Blackbox. Nämlich, wenn wir uns erst überlegen, ja, ich möchte gerne, dass mein Kind besser auf mich hört oder in der Schule sich benimmt. Oder beim Abendessen ruhig und friedlich sitzt und isst, anstatt rumzualbern zum Beispiel. Und wir haben das unerwünschte Verhalten, wie zum Beispiel rumalbern oder Quatsch machen in der Schule. Oder es sagt immer Nein und hört überhaupt nicht, was ich sage und macht das auch vor allen Dingen nicht. Jetzt kann ich gucken, wie kriege ich das jetzt hin? Ich kann Belohnung, Bestrafung, ein Lob oder ein Wenn-Dann-Satz, also eine Drohung, kann ich in diese Blackbox reinpacken. Also die ganzen Methoden. Und am Ende funktioniert es. Das Kind lernt dann auch irgendwie sich zu benehmen und auf mich zu hören. Und um jetzt zu schauen, was passiert denn eigentlich in der Blackbox? Also, wir können das tun und es funktioniert, aber was passiert in der Blackbox? Und dann habe ich diese Blackbox geöffnet und darin ist ein Kind, ein echtes Kind mit einer Seele, mit Gefühlen, Bedürfnissen, einem großen, großen Bindungsbedürfnis und der natürlichen Bereitschaft zu kooperieren. Also wir wollen alle zum Wohle der Gemeinschaft beitragen, weil wir einfach Menschen sind und das liegt in unserer Natur. Denn alleine wären wir ja, aufgeschmissen. Da hätten wir niemals überlebt und deshalb brauchen wir einander so sehr. Und deshalb wohnt auch jedem Menschen und auch ganz besonders Kindern diese natürliche Kooperationsbereitschaft inne. Und wenn wir jetzt gucken, was passiert, wenn unser Kind nicht auf uns hört und wir sagen dann, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich ohne dich nach Hause oder dann gibt es nachher doch kein Eis. Wenn du jetzt nicht deinen Schlafanzug anziehst, dann habe ich gleich auch keine Lust mehr, eine Geschichte zu erzählen. Und dann kriegt dieses Kind, wie fühlst du dich, wenn du das hörst, dann ist das eine Methode, die Angst erzeugt. Oder Wut erzeugt und die darf dann wiederum nicht da sein. Da kommt dann noch mehr Druck aufs Kind Und es entsteht eine Hilflosigkeit, eine Vergeblichkeit und eben dieses Gefühl, ich werde nicht gesehen, nicht gehört. Ich fühle mich so unverstanden. Und das hinterlässt einfach tiefe Spuren. Und warum das alles trotzdem funktioniert, ist dieses große Bindungsbedürfnis, was die Kinder haben, weil sie immer wieder die Bindung zu uns herstellen wollen. Wenn du jetzt betrachtest, was dein inneres Kind vielleicht alles erleiden musste auf der emotionalen Ebene, wie oft deine Gefühle nicht gesehen und gehört wurden, wie oft dein Verhalten nicht verstanden wurde, wie oft du Druck bekommen hast, eine Drohung und musstest dich anpassen. Und das hinterlässt einfach in uns selber dann so einen Druck, weil wir diese Gefühle nicht ausleben dürfen, versteht das Kind, ich bin falsch. Weil Kinder können noch nicht so weit im Gehirn alles koordinieren, dass sie verstehen, Mama ist nur genervt, weil wir gerade so lange brauchen, bis wir aus dem Haus sind. Oder Mama findet es nur nervig, dass ich beim Essen rumalbere. Sondern die beziehen das alles direkt auf sich und fühlen sich einfach falsch. Und dann heißt es auch, weil sie eben uns als Bindungsperson haben und uns auch als besonders kleine Kinder. Wir sind die allwissenden Supermänner und Superfrauen. Und wir haben recht, wir kennen die Welt. Also das glauben Kinder auch ganz stark. Und deshalb glauben sie uns und nehmen dann ihr eigenes Gefühl als falsch wahr. Und das wird dann weggesteckt in irgendwo ins Körpergedächtnis und verdrängt. Und dann kann es nicht ausgelebt werden. Und immer wenn wir wieder so ein Gefühl haben und hören dann vielleicht öfters, nein, so geht das nicht, wenn dann und wie auch immer, dann können wir das einfach nicht in unser Selbstbild integrieren, dass eben auch die wütende kleine Sarah zu mir gehört. Sondern die wütende kleine Sarah, die muss immer woanders hin, weil die ist so ungeliebt. Die wird nicht gehört und gesehen, sondern sie wird direkt verurteilt und sei bitte anders, weil so geht das gar nicht. Und weil wir eben diese Bindung immer herstellen wollen, machen wir das als Kind. Wenn wir uns dann ausgebockt haben, in Anführungszeichen, dann haben wir nicht verstanden, wie man mit Wut umgeht. Dann haben wir auch nicht unser Gefühl reguliert oder uns auf natürliche Weise beruhigt, weil wir alles gut koordiniert haben, integriert haben, die Gefühle landen haben lassen, sondern wir haben unser Gefühl weggedrückt, damit wir wieder so dazu passen, dass unsere Eltern zufrieden mit uns sind und wir die Bindung wiederherstellen können aus lauter Angst, die Liebe der Eltern zu verlieren, die Fürsorge zu verlieren. Und das ist evolutionär in jedem Kind verankert. Und deshalb funktioniert auch die Blackbox, weil die Kinder einfach diese Bindung immer wieder herstellen, auch wenn ihnen Unrecht getan wird sozusagen, indem eine Bestrafung droht. Belohnung und Lob aktivieren die gleichen Gehirnareale wie Bestrafung. Und deshalb ist das, was wir vielleicht in der pädagogischen Ausbildung alle gelernt haben, dass wir die positiven Verstärker und die negativen Verstärker haben, wo wir ein Verhalten des Kindes beeinflussen können, was im Grunde übersetzt heißt, positiver Verstärker ist vielleicht ein Lob oder ein Stempel oder ein Eis und negativer Verstärker ist dann, das und das wird dann gestrichen vom Plan, irgendwas, was das Kind gut findet, darf es nicht mehr machen oder so. Und ja, und gleichzeitig haben wir als Pädagogen gelernt, dass die intrinsische Motivation einfach so wichtig ist, dass wir etwas für uns tun, weil wir selber das spannend finden, wichtig finden, es eingesehen haben oder wie auch immer, uns einfach selbst dafür entschieden haben, ein Verhalten zu zeigen oder etwas zu tun. Und dann sehe ich heute in sehr vielen Bereichen, wo mit Kindern umgegangen wird, dass eben überhaupt gar nicht diese intrinsische Motivation gefördert wird, sondern einfach mit diesen Verstärkern gearbeitet wird, Belohnung, Bestrafung, logische Konsequenz, ein anderes Wort für Strafe. Und das ist alles extrinsische Motivation. Ich tue etwas für dich oder um etwas zu bekommen oder um etwas zu vermeiden. Und da geht dieses unsere eigene Kreativität, unser eigener Wille, unsere Entscheidung, unsere Selbstwirksamkeit geht ja da auch ganz verloren. Okay, also wir wissen nun, warum die Blackbox funktioniert und wie können wir das denn jetzt machen, wenn wir sagen, okay, das finde ich nicht so toll. Ich möchte das nicht so eintrainieren mit meinem Kind, dass es einfach diese extrinsische Motivation hat, um Verhalten anzupassen. Ich möchte lieber auf diese natürliche Kooperationsbereitschaft setzen. Dann kann ich auf die Bedürfnisse und die Gefühle eingehen. Ich weiß ja, dass das Kind die Bindung zu mir braucht und ich kann auch die Bindung zum Kind verstärken, indem ich ihm zeige, dass ich es verstehe. Ich bin da, ich sehe dich, ich höre dich, ich habe es verstanden. Selbst wenn wir nicht alles machen, was die Kinder wollen, das ist ja ganz klar. Es geht einfach darum, Empathie zu zeigen. Wenn das Kind also jetzt beim Abendessen albern ist, dass wir dann nicht sofort sagen, so geht es gar nicht, ihr müsst jetzt aufhören, sondern dass wir erstmal die Gefühle spiegeln. Oh, ich sehe, ihr habt gerade so viel Freude. Das Bedürfnis ist wahrscheinlich Spaß oder vielleicht auch Entspannung, weil die Kinder so den Tag loslassen durch dieses Ventil des Rumalberns. Und gleichzeitig sitze ich da mit meinem Partner, möchte mich in Ruhe unterhalten und mich beim Essen ebenfalls von meinem anstrengenden Tag entspannen. Und wenn wir so dahinter schauen, dann sehen wir schon, vielleicht haben wir tatsächlich gerade die gleichen Bedürfnisse, die Kinder und die Erwachsenen, nämlich Entspannung nach dem Tag. Und wir Eltern brauchen was anderes als die Kinder. Wie können wir das unter einen Hut bekommen? Und da können wir Lösungen suchen und auch wieder auf die Kooperation der Kinder setzen, sodass wir vielleicht mit den Kindern Ideen sammeln, wie wir das hinkriegen und natürlich erstmal formulieren. Ich sehe, ihr habt voll viel Spaß und für euch ist das jetzt auch Entspannung. Ihr genießt es noch am Ende des Tages ja so richtig schön rumzualbern und zu toben. Gleichzeitig sitze ich hier mit meinem Partner, mit dem Papa und wir wollen uns entspannt unterhalten, in Ruhe essen, weil wir brauchen das zu unserer Entspannung nach dem Tag. Das nervt uns nämlich total, wenn ihr so albern seid. So, wichtig, Ich-Botschaft, etwas nervt mich, albernes Verhalten, weil ich Ruhe möchte und nicht, du Kind, du bist das, du Kind nervst mich, sondern das Albernsein nervt mich. Das ist ganz wichtig zu differenzieren, weil die Kinder eben immer die Beziehung sofort fühlen, wenn wir ihnen etwas sagen und nicht weitsichtig erkennen, dass es nur das Verhalten ist, was gerade nicht so ganz toll ist. Ja, wenn wir das alles formuliert haben, dann können wir auch mit den Kindern überlegen, was machen wir jetzt? Wir wollen uns irgendwie alle entspannen. Uns nervt das Albernsein. Ihr könnt irgendwie nicht damit aufhören, merken wir auch. Denn wir wissen auch, dass die Kooperationsbereitschaft der Kinder abends einfach erschöpft ist, weil sie den ganzen Tag schon sehr viel kooperiert haben. Und so können wir Lösungen finden. Vielleicht haben die Kinder Vorschläge. Wir können auch mal ganz kreativ um die Ecke denken und hinterfragen, was man so macht. Ist das für mich wichtig? Ist mir wichtig, dass wir in Ruhe am Tisch sitzen, alle zusammen? Oder ist mir einfach wichtig, dass ich in Ruhe esse? Und wenn die Kinder schon ein bisschen früher gegessen haben oder ihr Essen mit auf ihr Zimmer nehmen, ist das vielleicht einfach auch in Ordnung für mich? Warum nicht? Dann können wir es machen und alle Bedürfnisse gleichwertig befriedigen. Wie gesagt, das ist jetzt keine Regel, dass du jetzt deine Kinder zum Essen ins Zimmer schicken sollst, sondern du kannst in dich hineinspüren und schauen, was ist für mich in Ordnung und was nicht. Und dabei wissen, es gibt eine innere Stimme, die sagt uns, wie wir es machen sollen, wie wir es gelernt haben. Und das sind oft so gesellschaftliche Normen und Werte, die vielleicht gar nicht unseren persönlichen Werten entsprechen. Und deshalb lohnt es sich, über eigene Werte zu reflektieren und dann zu gucken, was für eine Absprache spreche ich mit meiner Familie ab, wie das Abendessen gestaltet wird, wenn am Abend das immer so regelmäßig ist, dass die Kinder sehr albern sind und müssen dieses Ventil irgendwie kriegen. Wie kann ich denen das ermöglichen? Geht das vorher? Geht das nachher? Wann habe ich noch Geduld? Und so weiter. Und da müsst ihr auch nicht sofort eine Lösung finden, sondern es kann auch ein Prozess sein, dass wir immer wieder verbalisieren, wie es uns allen geht. Was fühlen alle? Was brauchen alle? Was sind die Bedürfnisse? Wie könnten wir das jetzt irgendwie hinkriegen, gleichwertig die Bedürfnisse zu befriedigen? Ja, denn wenn wir jetzt die Kinder rausschicken, wenn ihr es jetzt noch einmal macht, ich habe es jetzt dreimal gesagt, dann müsst ihr rausgehen und das Essen ist beendet. Dann werden die Kinder ja auch wütend, weil sie fühlen sich nicht gesehen. Und haben dann wieder Emotionen, die sie überfordern, mit denen schicken wir sie dann alleine raus. Und da werden sie nicht lernen, mit Wut umzugehen oder mit Hilflosigkeit, sondern sie werden dieses Gefühl irgendwann wegdrängen, damit sie eben wieder in die Gemeinschaft zurückkehren können. Und deshalb funktioniert es nur in der Blackbox nicht wirklich, dass das Verhalten dann aus der eigenen Motivation herauskommt. Und wir sind ja viel kooperativer, wenn wir es entscheiden dürfen. Wenn ich selbst sage, ich bin bereit, okay, ich könnte dir entgegenkommen, indem ich sage, ich kann vielleicht meine Albernheit sogar verschieben. Und wenn ich weiß, ich darf gleich auf jeden Fall noch übers Sofa toben. Da gibt es kreative Lösungen. So, jetzt schauen wir zu diesem Ich werde gesehen. Also so können wir die Kinder sehen, indem wir ihnen Empathie geben. Selbst wenn wir die Lösung nicht wissen, können wir auf jeden Fall immer unser Kind verstehen. Selbst wenn unser Kind sagt, ich will jetzt unbedingt Cornflakes und die sind aber gerade alle und wir kaufen heute auch keine neuen mehr, dann können wir noch so oft sachlich wiederholen, dass der Laden schon geschlossen hat und ich auch nicht bereit bin, nochmal in die Stadt zu fahren. Das wird unserem Kind in dem Moment nicht helfen, besonders wenn es noch klein ist und abends auch müde, die Kooperationsbereitschaft aufgebraucht. Dann reicht es einfach, wenn wir Empathie geben, wenn wir sagen, ich verstehe dich, ich sehe, du willst so gern die Cornflakes und du wirst gerade richtig traurig und wütend, dass wir die nicht mehr haben. Oh, das ist ja auch echt doof. So ein Satz reicht manchmal schon, damit das Kind sich so ein bisschen entspannt. Vielleicht braucht es das auch länger, weil es total in dieser Wut jetzt ist, weil es sich nicht gesehen fühlt. Und es lohnt sich, Empathie zu geben, auch wenn wir nicht wissen, wo es hinführt. Und da möchte ich gerne ein kleines Beispiel geben, was heute Morgen passiert ist, dass meine Tochter nimmt gerne ihr Fahrrad mit in den Kindergarten und wir müssen halt immer mit dem Auto fahren, weil es sonst zu weit ist. Wir haben einen großen Kofferraum, ich kann das Fahrrad einfach mal eben reintun und beim Kindergarten ausladen. Das ist gar kein Problem. Und heute hat sie extra ihr Fahrrad bereitgestellt vor das Auto und ich habe es vergessen, bin ohne das Fahrrad losgefahren. Als wir beim Kindergarten ankamen, oh, ich habe das Fahrrad vergessen und die Tochter Wutanfall. Oh, und ich hole jetzt auf keinen Fall dieses Fahrrad. Und natürlich ist da auch eine innere Stimme in mir so, die noch diese alten Sachen mir sagt, so, jetzt kannst du doch nicht das Fahrrad für das Kind tun, dann kriegt die nur ihren Willen. Die macht hier Terz und du springst. So diese Dinge waren natürlich auch noch in mir aktiv, weil ich habe es auch verinnerlicht in der Kindheit. Dann habe ich Empathie gegeben. Das habe ich ja schon geübt. Und habe dann gesagt, oh ja, du bist sauer, wir haben das Fahrrad vergessen. Oh nein, das ist jetzt ja blöd und so weiter. Und dann ist sie so richtig, richtig wütend. Du holst jetzt das Fahrrad. Ich hole das Fahrrad nicht. Und so weiter. Und dann richtig schöne Empathieschleife, bis sie auf einmal sagte, du findest mein Fahrrad gar nicht wichtig. Und da macht es bei mir so Klick und ich sage so, oh, kann das sein, dass du das Gefühl hast, ich finde dich nicht wichtig, wenn ich das Fahrrad vergesse? Ja. Und dann habe ich, auf den Zug bin ich dann noch so ein bisschen aufgesprungen, dass sie sich ja dann auch nicht gesehen fühlt, weil ich ihr Fahrrad vergesse. An alles andere denke ich, aber auf ihre Bitte hin, das ist dann nicht so wichtig und auch nicht wichtig genug, dass ich das noch hole. Und dass da eher dieses Bedürfnis nach gesehen werden für sie wichtig war. Und dann haben wir tatsächlich, weil wir Zeitdruck hatten, meine andere Tochter sollte pünktlich in der Schule sein, sind wir vom Kindergarten umgedreht und losgefahren. Ich habe auch gesagt, ich bin jetzt auch sauer, jetzt fahre ich tatsächlich noch mal hin und her. Gleichzeitig war mir klar, ich will die jetzt nicht so in so einem Gefühl in den Kindergarten schicken und mit dem ganzen Gefühl selber dann zu Hause sitzen. Und gut, dann haben wir erstmal die Große in die Schule gebracht. Und dann sagte meine Tochter zu mir, weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als du das Fahrrad vergessen hast? Das fand ich dann auch schon, das ist dann so ein Moment, wenn ich denke, oh ja, irgendwie bringt's was, dass wir so viel über Gefühle sprechen. Das war, dass ich Angst hatte, das Fahrrad wird geklaut. Weil das kann man ja dann auch ganz direkt sehen. Wenn es sonst hinterm Haus ist, ist es ja versteckt. Aber wenn es da vorne steht, dann wird es vielleicht geklaut. Und dann habe ich dann das wieder begleitet. Und tatsächlich habe ich auf dem Rückweg dann, weil es auf dem Weg war und ich noch Zeit hatte, das Fahrrad von zu Hause abgeholt. Und mit einem guten Gefühl haben meine Tochter und ich uns dann für den Tag verabschiedet. Ja, und dann ist immer noch eine Stimme in mir aktiv, die sagt so, das hast du ihr jetzt durchgehen lassen. Und wenn das jetzt die Erzieherinnen mitkriegen, dass du hier den Wille des Kindes die ganze Zeit erfüllst. Und dann habe ich gedacht, nein, ich habe richtig wertvolle Gefühlsarbeit geleistet. Ich habe mein Kind gesehen, gehört. Ich habe selber formuliert, was mich gerade nervt und stört. Und ich habe dann meine Kooperation gezeigt, das Fahrrad zu holen. Und wir sind beide mit einem guten Gefühl dann in den Tag gestartet. Ja, das als Beispiel von echten Gefühlen und auch inneren Stimmen, nämlich diese Stimme, die mir sagt, wie man es machen muss. Das ist ja auch eine innere Kindstimme von der Seite, die uns ja die ganze Zeit Anweisungen gibt, wie wir so zu funktionieren haben, was man macht und was man nicht macht. Und ja, die könnte ich jetzt auch begleiten, wenn ich Atmen und Spüren mache, wenn ich mich jetzt hinsetze, dann kann ich auch sagen, okay, warum sagt die mir die ganze Zeit, du darfst das ihr nicht durchgehen lassen, was steckt dahinter? Und dann komme ich auch ganz schnell auf meine emotionale Ebene und begegne vielleicht meinem inneren Kind, das auch nicht gesehen und gehört wurde. Und was ist vielleicht passiert, als mein inneres Kind nicht gesehen und gehört wurde in Echtzeit, also als ich vielleicht 2 war, 3 war, vielleicht noch viel früher. Die Gefühle konnten nicht landen und ich konnte mich, wie ich bin, nicht zeigen. Ich konnte nicht mich entfalten in meinem Ich. Und das Bild von mir selbst wird ja stark kreiert durch die Einflüsse von außen. Und wenn ich jetzt gelernt habe, so darf ich nicht sein, so kriege ich die Liebe nicht, dann habe ich vielleicht eine andere Seite entwickelt, die jetzt immer lächelt und freundlich ist, schon mal ganz im Vorhinein, als Vorschusslorbeeren sozusagen, damit ich einfach sicher bin. Die Kinder wollen immer diese Sicherheit unbedingt haben. Und wenn sie merken, wenn ich wütend bin, werde ich vielleicht rausgeschickt oder nicht verstanden, da fühle ich mich total hilflos und unsicher. Und damit ich Sicherheit bekomme, muss ich gefallen. Und deshalb mache ich jetzt lieber einen auf liebes Kind. Und habe vielleicht den Glaubenssatz, ich muss immer freundlich sein. Oder noch nicht mal einen Glaubenssatz, sondern einfach eine Eigenschaft, die immer lächelt. Und immer erstmal sagt, ja, mir geht's doch gut und so. Und dann ist da vielleicht eine innere Stimme, die auch abwiegelt, wenn ich Gefühle habe, die mich überfordern oder die eher die negativen sind, die die Gesellschaft als negativ bewertet, wobei eigentlich ist ja nur Freude und Liebe das Tolle und alles andere ist nicht wichtig. Dabei gehört alles zu einem großen Ganzen dazu und macht uns als Mensch einfach aus. Genau, und dieses Bild von mir selbst ist ja vielleicht sehr stark geprägt von diesem, wie habe ich Sicherheit kreiert, wie habe ich vielleicht auch die Liebe bekommen, wie habe ich Anerkennung bekommen, dass ich mich eben gut fühlte, bestätigt fühlte, sicher fühlte und die wütenden Gefühle in mir zum Beispiel oder die traurigen, die wurden vielleicht nicht gesehen. Weil wie oft sprechen wir den Kindern die Traurigkeit ab und sagen, es ist kein Grund zu weinen? Oder lenken sie einfach ab von ihrer Traurigkeit, weil wir als Erwachsene ihnen es ersparen möchten, so traurig zu sein. Und dabei sehen wir selber gar nicht, dass wir damit unser Kind in seiner Ganzheit gar nicht richtig sehen und die Gefühle nicht landen lassen und den Gefühlen einen Raum geben und somit ein Daseinsrecht. Und so hat unser Kind so viele Seiten vielleicht in sich, die nicht da sein dürfen. Und wenn wir als Erwachsene jetzt aufs innere Kind schauen, dann haben wir sehr viele Persönlichkeitsanteile, die vielleicht das Daseinsrecht überhaupt nicht entwickelt haben, weil wir sie immer, immer wieder wegdrücken mussten. Und da kommen wir zum Körpergefühl, weil wenn ich was wegdrücke, wenn ich was irgendwo, der Körper das irgendwo einspeichert, dann kostet das den Körper Energie und das ist ein Druck und eine Spannung, die irgendwo sich manifestieren kann in meinem Körpergefühl, in meiner Körperhaltung, in Symptomen wie Verspannungen, Schmerzen, die eine emotionale Komponente sozusagen haben, wenn wir es so betrachten. Natürlich kann ich zum Osteopathen gehen und das ist wunderbar, der behandelt mir die körperliche Seite. Und gleichzeitig weiß ich vielleicht, dass ich immer diese eine Schwachstelle habe. Und warum genau diese eine Stelle? Und da gucken wir einfach mal auf die emotionale Ebene. Das ist nämlich so spannend dabei. Denn wenn wir da sein dürfen, wenn wir uns gesehen fühlen, dann hätten wir ja vielleicht sogar ein ganz anderes Bild von uns selbst, weil dann würden wir uns auch selbst nicht so verurteilen, wenn wir dann mal im Jammermodus sind und vielleicht total traurig über einen längeren Zeitraum oder eine Wut immer wieder hochkommt und wir immer wieder die irgendwie wegdrücken wollen, anstatt sie als Signal zu nehmen, dass da irgendwas nicht stimmt und wir hingucken sollen, dass wir dann auch unsere eigenen Gefühle sehen und hören und schauen, was ist da los. Und bei unseren eigenen Kindern ist das super wertvoll, wenn wir das jetzt schon machen und die sind noch kleiner und wir können die Gefühle sehen und hören, dann können wir spannend beobachten, wie die wohl mal werden, wenn die erwachsen sind. Ob die dann auch so wenig verbunden sind mit ihren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen oder ob die sich ein bisschen klarer abgrenzen können und spüren, nee, hier ist mein Nein, hier ist mein Ja, danach handle ich, habe kein schlechtes Gewissen oder Angst vor Ablehnung, sondern ich weiß, das gehört zu mir und ich bin ganz, wie ich bin und gut so, wie ich bin. Ja, und das Selbstwertgefühl ist eben, dass wir uns es selbst wert sind, auf unsere Bedürfnisse zu hören, auf unsere Gefühle zu hören und uns auch ernst zu nehmen, dass wir unseren Gefühlen vertrauen können, dass wir uns nicht immer selber sagen, ist doch nicht so schlimm und anderen geht es viel schlechter, sondern dass wir die Gefühle fühlen, selbst wenn die so alt sind und wir ihnen durch Atmen und Spüren oder andere Meditationstechniken auf der emotionalen Ebene begegnen, dass wir sie dann noch sehen können, dass wir uns dann selbst zuhören können und so uns auch etwas, ja, wir können dann ein bisschen was nachholen, was vielleicht in der Kindheit weggedrückt werden musste und etwas kann dann anfangen zu heilen. Unser Selbstwertgefühl kann heilen und unser Körpergefühl halt immer mit, weil wir gehen vielleicht mit einer ganz anderen Haltung dann los und haben ganz andere Energie in unseren Muskeln vielleicht, eine ganz andere Kraft für den Tag, für unseren Alltag es zu schaffen. Und natürlich können wir das auch auf körperlicher Ebene beeinflussen, indem wir uns bewusst vornehmen, ich gehe jetzt mit erhobenen Hauptes durch die Straße und schaue geradeaus anstatt auf den Boden. Das ist zum Beispiel so eine ganz kleine Übung, die kannst du jetzt sofort machen. Und vielleicht fällt dir dann auf, dass du eigentlich immer auf den Boden schaust, wenn du durch die Welt gehst. Und dich dann mal groß zu machen und zu schauen, wie fühle ich mich eigentlich? Kommt vielleicht direkt so eine Stimme so, oh, du bist so eingebildete, was bist du hier so arrogant, wenn die anderen sehen, wie du hier rumläufst? Was kommt da hoch und warum? Und da dann hinzuschauen, das ist so spannend und so, so heilsam, weshalb ich ja auch Atmen und Spüren anbiete. Ja, also dich sehen, dein Bild von dir selbst betrachten und deinem Kind eben auch diese Empathie gönnen, dass es so, wie es ist, gut ist. Denn das Bild von ihm selbst ist ja eigentlich schon perfekt, wenn es auf die Welt kommt. Es braucht nur noch ein bisschen Rückmeldung von uns, dass es sich alles so einspielen kann. Ja, somit verabschiede ich mich für heute. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung oder ein Abo. Oder wenn du mir einfach deine Frage zu dieser Folge schickst, dann ja, da freue ich mich einfach. Und so sage ich bis zur nächsten Folge, deine Sarah.